Finanzieller Segen, das ist heute das Thema. Und wir haben ja so eine kleine Predigtserie. Und ich habe mich dabei von dem Buch mit dem Titel Ein Leben voller Segen inspirieren lassen von Robert Morris. Und letzte Woche ging es um finanzielle Freiheit und heute, wie gesagt, geht es um den Segen. Hat schon mal jemand versucht, eine Diät zu machen? Ihr müsst euch nicht melden. Das hilft noch mehr. Jetzt nehmen wir mal an, du hast 30 Euro zur Verfügung und du willst zu essen einkaufen. Ist euch schon mal aufgefallen, wie viel man wie billig Süßigkeiten und Chips sind? Also das ist tatsächlich so, ich könnte einen halben Einkaufswagen für 30 Euro mit Süßigkeiten und Chips füllen und versuch das Gleiche mal mit gesunden Lebensmitteln. Also das ist echt unfair. Gesunde Lebensmittel kosten viel mehr als Junkfood. Und wenn ich mir vorstelle, ich kann entweder für 30 Euro 100% Junkfood kaufen oder ich kaufe 90% gesunde Lebensmittel. Ich habe zwar weniger davon, aber ich habe was anderes. Ich habe etwa einen gesünderen Körper und ich habe mehr Lebensqualität. Es ist tatsächlich mit dem Geld manchmal ähnlich. Manchmal ist es so, dass du, wenn du 10% deines Geldes Gott gibst, mit den 90 verbleibenden Prozent besser zurechtkommst, als wenn du die 100% hast und du hast, du gibst es für irgendwas aus. Gesegnete 90%, finanzieller Segen von Gott auf 90%, ist manchmal qualitativ besser als die Junkfood 100%. Warum das so ist, darum geht es heute in der Predigt. Und gerade wenn jemand wenig Einkommen hat, dann wünsche ich dir, dass du in eine neue finanzielle Freiheit reinkommst und dass du Gottes übernatürliches Wirken in deinen Finanzen erlebst. Weil Gott möchte segnen. Gott möchte das Wenige segnen, sodass du gut versorgt bist. Es gibt aber auch Anfechtungen im finanziellen Bereich und es gibt einen Feind, der möchte uns daran hindern, in diesen Segen hineinzukommen. Und es kann manchmal auch sein, dass da irgendwie schon wieder was dazwischen kommt und du denkst, ich will doch diesen Weg gehen, den gesegneten Weg. Aber wenn du in diesen Anfechtungen dran bleibst und nicht nachlässt, dann wird dir Gott in diesem Gebiet deines Lebens einen Sieg schenken. Das schon mal vorab. Wir gehen jetzt ein bisschen durch die Bibel, Altes Testament, Neues Testament und betrachten gemeinsam ein paar Bibelstellen dazu. Und ich beginne mit 1. Mose 28, Vers 18 bis 22. Da geht es nämlich um Jakob. Und Jakob hat den zehnten Teil von allem Gott versprochen. Und das ist eine ganz interessante Stelle. Ich lese das mal vor. Am nächsten Morgen stand Jakob früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel. Das bedeutet Haus Gottes. Vorher hieß er Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, wenn er also mein Gott sein will, dann soll er hier an diesem Ort verehrt und angebetet werden. Bei dem Stein, den ich als Erinnerung an seine Zusage aufgestellt habe. Und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den zehnten Teil zurückgeben. Wie geht die Geschichte weiter? Jakob ist von Gott unglaublich gesegnet worden. Unglaublich. Alles, was er in die Hand genommen hat, ist ihm gelungen. Der ist da alleine in dieses fremde Land gegangen und zurück kam er mit 2 Viehherden, Frauen, Kindern und er war dermaßen gesegnet, dass es kaum Beispiele in der Bibel gibt, wo jemand mit so wenig so viel bekommen hat, indem er gesagt hat, wenn du mein Gott sein willst, dann und du mich segnest, dann gebe ich dir den zehnten Teil. Jetzt muss man dazu sagen, normalerweise denkt man so, dieser zehnte Teil geht auf das Gesetz zurück von Mose, aber Jakob hat vorher gelebt. Und ja, da taucht das schon auf mit diesen 10%. Später dann im Gesetz, wie gesagt, wird der Zehnte von Mose festgelegt. Da gab es eben ja diese Abgabe. Und Gott sagt in 3. Mose 27, Vers 30 zu dem Volk Israel, ein Zehntel jeder Ernte an Getreide und Früchten ist als heilige Abgabe für mich, den Herrn, bestimmt. Also, das war ganz klar damals. Aber das Volk Israel hat sich da nicht immer dran gehalten. Und wenn wir in der Bibel weiterspringen, in Maleachi 3, Vers 8 bis 12, da sagt sagt Gott zu dem Volk, ich antworte euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ich lasse es nicht mehr zu, dass Heuschreckenschwärme eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil ihr in einem so herrlichen Land lebt. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Ja, hier steht sogar, dass die Israeliten Gott auf die Probe stellen dürfen. Und Gott sagt, ich stelle mich dazu, ich werde die Schleusen des Himmels öffnen. Und er wird segnen. Und es steht da auch, dass der Mangel aufhören wird. Die Heuschrecken werden nicht mehr die Ernte fressen, wenn Gott die Fenster des Himmels öffnet und der Segen auf sein Volk kommt. Gottes Segen im finanziellen Bereich. Jetzt könnte man ja sagen, das ist Altes Testament und das gilt nicht mehr im Neuen Testament. Aber noch in Matthäus 22 lesen wir, dass es auch im Neuen Testament eine Verpflichtung zu Abgaben gibt. Und zwar gibt Jesus da den Pharisäern und den Anhängern von König Herodes eine interessante Antwort. Die fragen ihn nämlich, ob es richtig ist, Steuern zu zahlen. Und dann lässt sich Jesus eine Silbermünze zeigen und fragt, was ist denn da drauf? Wessen Bild ist auf der Münze drauf? Ja, das Bild des Kaisers. Ja, und dann sagt Jesus, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. So einfach ist es. Und damit sind steuerliche Abgaben oder auch die Abgaben für den Tempel für Jesus geklärt. Okay, aber den Tempel gibt's ja auch nicht mehr. Das heißt, eigentlich gilt das für uns ja nicht mehr, oder? Es gibt einen anderen Tempel. Und zwar sagt Jesus in Johannes 2, Vers 19 bis 21, reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und damit meint er seinen eigenen Leib. In symbolischer Form lebt der Tempel in Jesus weiter. Und dieses Bild des Tempels wird ja auch später im Neuen Testament immer mal wieder aufgegriffen. Und so schreibt Petrus zum Beispiel davon, dass wir als Christen lebendige Steine sind, die in den heiligen Tempel eingefügt werden. 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Und Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 20 bis 22, als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Und durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Es gibt zwar keinen sichtbaren Tempel mehr, aber es gibt die Gemeinde von Jesus. Es ist ein unsichtbarer Tempel, in dem die Herrlichkeit Gottes wohnt. Und in diesen sozusagen virtuellen Tempel sind wir als lebendige Steine eingefügt. Jetzt ist das ein Problem. Wenn die Steine schief und krumm sind, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, die werden behauen und alle auf eine Größe. Dann kann man die gut aufeinandersetzen. Oder es gibt eine andere Möglichkeit. Ich spinne dieses Bild jetzt mal ein bisschen weiter. Es gibt diesen Mörtel, den man dazwischen setzt. Und wenn der Stein schief und krumm ist, aber da ist Mörtel dazwischen, dann ist das okay. Wenn dieser Mörtel dazwischen ist, dann kannst du auch ganz komische Steine da einfügen. Und wisst ihr, was dieser Mörtel ist? Wertschätzung, Liebe, Annahme, Vergebungsbereitschaft. Mit diesem Mörtel drumherum kann ich als Stein in diesem Bau sein, ohne den anderen mit meinen Ecken und Kanten zu verletzen. Manchmal gibt es auch Lücken in diesem Bau, die umbetet werden. Wir haben ja jetzt schon seit vielen Jahren die G-Light Bar, also diesen offenen Jugendtreff. Und ich habe echt viele Jugendliche und junge Erwachsene kommen und gehen sehen. Aber da war immer eine offene Tür. Und manchmal kamen sie über Wochen oder Monate nicht und plötzlich waren sie wieder da und haben nach Gebet gefragt. Und so mancher Stein möchte nicht in diesem Tempel eingebaut werden, aber er wird umbetet und es ist ein Platz da für ihn. Er ist diese offene Tür, durch die Menschen kommen und gehen können. In eine Gemeinde hineinzuwachsen ist ein Prozess, weil es ist ein geistlicher Bau. Und wenn du da reinkommst, wirst du nicht einzementiert und du wirst auch nicht festgetackert. Es geht um was anderes. Gemeinde ist immer in Bewegung. Und das ist diese Schönheit des geistlichen Tempels. Das ist diese Schönheit dieses Tempels, in dem Gottes Geist uns bewegt. Auf der einen Seite ist dieser Tempel ein ganz verletzliches Konstrukt, weil der ist auf Menschen aufgebaut und Menschen können einander verletzen. Und da ist aber dieser Mörtel der Liebe, der Annahme, der Wertschätzung und der Vergebungsbereitschaft. Dieser Mörtel ist unglaublich wichtig. Und dann ist da auf der anderen Seite diese Gegenwart Gottes. Und wenn wir das erleben, ist das wunderschön. Wenn wir Gott gemeinsam anbeten und wir spüren, er ist da. Ein Tempel aus Steinen wäre viel einfacher gewesen. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Er wollte den irdischen Tempel, der in Jerusalem stand, ersetzen durch Gemeinden an allen Orten der Erde. Und diese Gemeinden repräsentieren den neuen Tempel. Trotzdem trifft sich Gemeinde in Gebäuden. Gemeinde ist nicht virtuell. Also die war jetzt eine Zeit lang sehr virtuell, aber wir haben Gebäude und wir treffen uns. Und diese Gebäude, da geht es nicht um Prunk und um Glanz, obwohl es gibt schöne Kirchen, aber der Zweck dieses virtuellen Gemeindebaus oder dieses geistlichen Tempels ist nicht, dass wir eine prunkvolle Kirche haben, sondern es geht um mehr. Es geht um eine geistliche Sicht von Gemeinde. Wir geben das Geld in das Sichtbare und haben dabei diesen unsichtbaren Tempel im Blick. Wir investieren unser Geld in Personal oder auch in eben Sachen, die das Gebäude betreffen. Das ist so ähnlich wie bei den Leviten damals im Tempel. Aber es geht um mehr. Es geht darum, dass wir selbst dieser Tempel sind. Wir investieren anteilig in einen Tempel, der wir selbst sind. Wir sind Teil davon. Und wir bringen uns ein, um damit unseren Gott zu ehren. Jetzt ist die Frage, wie geben wir im Neuen Testament? Nicht aus einem Gesetz oder Zwang heraus, sondern aus Liebe zu Gott. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 9, Vers 7 bis 11, da sammelt er für die Gemeinde in Jerusalem Geld und er schreibt Folgendes. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte bringt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Dieser Text atmet Freiheit und er macht Lust darauf zu geben. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, steht in der Luther-Übersetzung. Mach es nicht aus Pflichtgefühl heraus. Mach es einfach, weil du es gerne tust. Das ist der Unterschied. Der Unterschied dazu, etwas aus Zwang zu machen. Hier geht es um die Freiheit. Aber es geht um diese Freiheit, dass es schön ist, in diesen Tempel zu investieren. Und manchmal ist das Geben lernen ein Prozess. Und der ist echt mit Anfechtung verbunden. Der Feind hasst es, wenn wir unser Vertrauen in dem finanziellen Bereich auf Gott setzen. Aber es geht tatsächlich um Vertrauen. Es geht um Vertrauen in Gott. Es geht um eine Herzensentscheidung. Lasse ich mich auf Gott ein und lasse ich mich auch auf Gemeinde ein, ohne zu wissen, was dabei rauskommt, aber mit der Sehnsucht im Herzen, den Segen Gottes und den Segen von Gemeinschaft zu erleben? Liebe beruht nie auf Zwang, sondern auf einer freiwilligen Entscheidung. Wenn du etwas gibst, dann gib es aus Liebe und gib es nicht aus einem schlechten Gewissen raus oder aus einem Zwang heraus. Thema Geld ist ein heikles Thema und auch ein umkämpftes Thema. Aber wenn du dich auf diesen Prozess einlässt, auf diesen Prozess des Gebens und du erlebst Widerstände, dann lass dich nicht entmutigen. Vertraue weiter auf deinen Gott. Denn du hast einen guten Gott, der dich liebt und der dich nicht im Stich lässt. Es gibt noch ein zweites Thema, was umkämpft ist, und das ist das Thema Gemeindezugehörigkeit. Es gibt da diese wunden Punkte, es gibt diese negativen Erfahrungen und dann die Versuchung, dem Ganzen den Rücken zuzudrehen und den Glauben eher individuell zu leben. Diese Versuchung ist manchmal groß, wenn man so wunde Punkte hat. Und wenn du dann versuchst, dich vorsichtig wieder auf Gemeinde einzulassen und du erlebst Rückschläge, dann möchte ich dir sagen, gib bitte nicht auf. Bitte gib nicht auf. Auch das ist umkämpft. Und wir brauchen diesen Mörtel der Wertschätzung im zwischenmenschlichen Bereich, der uns vor Verletzungen schützt, der uns davor schützt, dass wir andere verletzen und von anderen verletzt werden. Aber wir brauchen auch Gnade im Umgang miteinander, weil wir werden einander schuldig, wir machen Fehler und dann braucht es diese Gnade, es braucht diese Vergebungsbereitschaft. Es liegt ein Segen darauf, wenn wir Gott mit unserem Geld ehren und uns in diesen geistlichen Tempel der Gemeinde investieren. Es ist nicht so, dass Gott unser Geld braucht, aber wir brauchen seinen Segen. Und diesen Segen möchte uns Gott schenken. Es gibt in der Bibel mehrere Wunder, in denen sich auf übernatürliche Weise Lebensmittel vermehrt haben. Zum Beispiel war da dieser Topf mit Mehl und mit Öl bei Elia, also bei der Witwe, die Elia beherbergt hat. Und dieser Topf, der wurde nie leer. Die hat das letzte Brot gebacken für Elia und hat es ihm gegeben. Und dann hat sie gedacht, so, jetzt werde ich und mein Sohn, wir werden sterben. Es war eine Hungerkatastrophe. Ja, und dann guckt sie am nächsten Tag, da ist ja schon wieder Mehl drin. Und Öl ist auch da. Und dann kann die Brot backen. Die ganze Hungerkatastrophe hindurch wurde dieser Topf mit Öl und mit Mehl nicht leer. Oder in der Wüste das Manna. 40 Jahre lang wurden die Israeliten versorgt mit Brot, was vom Himmel gefallen ist. Und wenn sie dann keine Lust mehr auf Brot hatten, dann gab es auch noch Wachteln. Oder eine andere Vermehrung oder Verwandlung. Bei einer Hochzeit gab es zu wenig Wein, aber es gab Wasserkrüge und Jesus hat dieses Wasser in Wein verwandelt. Es gibt noch zwei eindrückliche Beispiele. Zweimal hat Jesus Brot vermehrt und Fische für eine große Menschenmenge jeweils. Und Jesus hat darüber gedankt, hat das den Jüngern gegeben. Und dann haben sich die Fische und das Brot unter den Händen vermehrt. Eigentlich menschlich nicht erklärbar. Und wenn es das gegeben hat, warum soll es nicht auch eine übernatürliche Geldvermehrung geben? Vielleicht erlebst du das, dass du am Ende vom Monat zurückschaust in deinen Geldbeutel oder aufs Konto und feststellst, da ist ja viel mehr drauf, als ich gedacht habe. Ich weiß, Menschen haben sowas erlebt. Wenn du Gott, sagen wir mal, 10% deiner Finanzen geben würdest und die restlichen 90% seiner Führung anvertraust, kann es sein, dass Gott dich überrascht, so wie er Jakob überrascht hat. Jakob, der mit nichts in dieses Land gezogen ist und mit 2 Viehherden und jede Menge Besitz wieder zurückkam. Menschlich gesehen ist das nicht erklärbar. Vor allen Dingen, wenn man die Geschichte von Jakob liest, wie das passiert ist. Weil es haben immer die Herde hat Junge geworfen, wo die ihm gehört hat und seinem Schwiegervater. Der hatte dann immer die schlechten Tiere. Und wie der Schwiegervater das auch gedreht hat, immer war der Segen auf Jakobs Herde. Und er gesagt hat, so, mir gehören die scheckigen Tiere. Und dir gehören die anderen. Dann lag der Segen auf den anderen. Gott hatte Jakob gesegnet, auf übernatürliche Weise. Ich möchte die Predigt abschließen mit einem Bibelvers, den wir vorhin schon gelesen haben, aus 2. Korinther 9, Vers 8. Und ich lese ihn nochmal vor, weil da steckt so viel Segen drin. Gott kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Und ich wünsche uns allen diese Fülle und diesen Segen in der Gemeinschaft mit Gott. In dieser Haltung wollen wir jetzt zusammen das Abendmahl feiern und danach Gott gemeinsam anbeten.